Wenn man die dramatischen Tierbilder im Buch Daniel liest, scheint es zunächst, als ginge es nur um ferne Geschichte und politische Machtkämpfe. Doch hinter dem Widder, dem Ziegenbock und den Hörnern steht eine geistliche Realität. Gott regiert die Geschicke der Weltreiche und achtet zugleich auf sein Volk mitten in den Wirren der Geschichte. Die Völker toben, Imperien steigen auf und fallen, aber der Herr verfolgt seinen ewigen Plan, und die Visionen Daniels öffnen uns dafür die Augen. Gott lenkt die Weltreiche im Blick auf sein Volk. Der Widder mit den zwei Hörnern tritt in Daniels Gesicht nicht als zufällige Gestalt auf. Er ist benannt, verortet, beschrieben, ein Bild für das medopersische Weltreich, das von Osten her nach Westen, Norden und Süden stößt. Es heißt, ich sah den Widder nach Westen und nach Norden und nach Süden stoßen, und kein Tier hielt ihm stand, und niemand rettete aus seiner Hand, und er handelte nach seinem Belieben und wurde groß. Kurz darauf erscheint der Ziegenbock, Griechenland unter Alexander, der mit atemberaubender Geschwindigkeit über die Erde fliegt, und während ich Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, und er berührte die Erde nicht. Und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Die Bilder atmen Dynamik, Stolz und unaufhaltsame Expansion, menschlich gesehen die Geschichte der großen Mächte, die die Weltkarte neu zeichnen. Wenn wir Daniel 8 lesen, fragen wir uns vielleicht, was dieses Kapitel mit Israel zu tun hat. Das Medopersische Reich, das Griechische Reich und das Römische Reich erstreckten sich über die drei Kontinente Asien, Afrika und Europa. An der Schnittstelle dieser drei Kontinente liegt Israel. Im Lauf der Zeitalter hat Israel sehr viel gelitten unter den Kämpfen zwischen diesen Reichen auf diesen drei Kontinenten, deren Zentrum Israel ist. Immer wieder ist Israel zum Schlachtfeld geworden. Wegen der Schwierigkeiten und der Schäden, die durch diese Kämpfe verursacht wurden, ist es für Israel, Gottes Auserwählte, schwer gewesen, etwas wirklich gemäß Gottes ewiger Ökonomie zu sein. Doch inmitten dieser Großmachtbewegungen liegt etwas scheinbar Nebensächliches, ein schmales Land zwischen Asien, Afrika und Europa, ein Streifen Erde, der immer wieder zum Durchzugsgebiet und Schlachtfeld wird. Israel ist politisch klein, militärisch schwach, aber geistlich im Zentrum der Aufmerksamkeit Gottes. An dieser Schnittstelle der Kontinente soll Gottes auserwähltes Volk seiner Berufung nachkommen, ihm Raum geben für seine ewige Ökonomie in Christus. Gerade dort aber prallen die Interessen der Reiche aufeinander. Die Vision macht deutlich, dass diese Spannungen nicht außerhalb des Blickfeldes Gottes liegen. Wenn später gesagt wird, dass der Ziegenbock groß wird, sein Horn aber zerbricht und an seiner Stelle vier Hörner aufwachsen, dann wird die Vergänglichkeit der Imperien sichtbar. Der, der die Reiche werden lässt, ist derselbe, der sie begrenzt und stürzt. Damit öffnet Daniel 8 eine andere Sicht auf Weltgeschichte. Nicht die Bühne der Völker ist groß und Gottes Geschichte klein, umgekehrt wird die Weltpolitik zur Bühne für Gottes Weg mit seinem Volk. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, den Geist des Kyros, so nüchtern wird an anderer Stelle beschrieben, wie Gott das Herz eines Weltmonarchen bewegt, damit sein Haus in Jerusalem wieder aufgebaut wird. Hinter dem Stoßen des Widders und dem Rasen des Ziegenbocks steht nicht blinder Zufall, sondern der Herr, der lenkt, zügelt, erlaubt und ein Ende setzt. Hochmut bleibt nicht ungestraft, wenn Reiche sich gegen ihn erheben, werden sie wie das große Horn Alexanders zur rechten Zeit zerbrochen. Für den Glaubenden eröffnet diese Sichtweise eine stille, aber tragfähige Zuversicht. Nachrichten, Krisen, Verschiebungen der Machtverhältnisse verlieren ihren absoluten Anspruch, denn sie sind nicht das letzte Wort. Es ist tröstlich, dass Gott die Bühne der Geschichte nicht meidet, sondern sie gebraucht, um sein Volk zu formen, zu läutern und seiner Bestimmung näher zu bringen. Wo alles von fremden Interessen beherrscht scheint, bleibt sein Blick auf seine Erwählten gerichtet. Diese Perspektive bewahrt vor Resignation und nährt eine Hoffnung, die tiefer reicht als politische Entwicklungen. Der Herr der Geschichte führt seine Geschichte mit seinem Volk zum Ziel, auch wenn der Weg durch enge, umkämpfte Räume führt. Ich sah den Widder nach Westen und nach Norden und nach Süden stoßen, und kein Tier hielt ihm stand, und niemand rettete aus seiner Hand, und er handelte nach seinem Belieben und wurde groß. Und während ich Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, und er berührte die Erde nicht, und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Die Vision vom Widder und vom Ziegenbock ermutigt, die eigene Zeit nicht nur mit den Augen der Schlagzeilen zu lesen, sondern im Vertrauen zu leben, dass Gott auch heute Reiche begrenzt, Hochmut entlarvt und mitten im Getriebe der Nationen seine leise, aber mächtige Geschichte mit seinem Volk weiterschreibt. Ein kleines Horn und der kommende Antichrist. Die Vision bleibt nicht bei den großen Hörnern der Weltreiche stehen. Aus einem der vier Hörner des Ziegenbocks wächst ein kleiner, unscheinbarer Spross, und aus dem einen von ihnen kam ein einzelnes Horn hervor, klein, aber es wurde übermäßig groß gegen Süden und gegen Osten und gegen die Zierde. Historisch lässt sich dieses Horn mit Antiochos Epiphanes verbinden, dem syrischen Herrscher des 2. Jahrhunderts vor Christus. Was äußerlich als regionale Machtfrage erscheint, erhält im Licht der Schrift eine tiefere Dimension. Antiochos richtet sich nicht nur gegen Völker, sondern in besonderer Weise gegen die Zierde, das schöne Land, und gegen das Volk Gottes. Aus einem der vier Hörner ging ein kleines Horn hervor. Dieses kleine Horn steht für Antiochos Epiphanes aus Syrien in den Jahren 175 bis 164 vor Christus. Die Schilderung seiner Taten ist erschütternd, und es wuchs bis an das Heer des Himmels, und es warf von dem Heer und von den Sternen zur Erde herab und zertrat sie. Das Heer und die Sterne stehen bildhaft für die Heiligen, die Gott kennen und in seinem Bund stehen. Später heißt es, selbst bis an den Obersten des Heeres wuchs er. Und er nahm ihm das Regelmäßige weg, und die Stätte seines Heiligtums wurde gestürzt. Antiochos greift Gottes Anbetung im Kern an, er schafft das tägliche Opfer ab, entweiht das Heiligtum, verbindet politische Herrschaft mit einem Kult, der Gott verdrängt. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und hatte Erfolg, für eine Zeit scheint die Lüge zu triumphieren, Recht und Gerechtigkeit scheinen aufgelöst. Gerade darin liegt seine prophetische Bedeutung. Antiochos ist mehr als eine historische Randfigur, er wird zum Vorbild für den endzeitlichen Antichrist. Der Apostel Paulus beschreibt den kommenden Menschen der Gesetzlosigkeit als den, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Die Offenbarung zeichnet das Tier, dem ein Mund gegeben wird, der große Dinge und Lästerungen redete, dem Macht gegeben wird, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Die Linie ist deutlich, was in Antiochos regional und zeitlich begrenzt auftaucht, verdichtet sich in der Endzeit zu einer letzten, globalen Anmaßung gegen Gott. Doch die Vision bleibt nicht beim Schrecken stehen. Über das kleine Horn wird gesagt, und gegen den Fürsten der Fürsten wird er sich auflehnen, aber ohne eine Hand wird er zerbrochen werden. Ebenso heißt es in der Offenbarung, dass das Tier und der falsche Prophet ergriffen und gerichtet werden. Weder Antiochos noch der Antichrist bestimmen das Ende der Geschichte, sie werden entlarvt, begrenzt und schließlich ohne menschliches Zutun gebrochen. Diese Sicht nimmt antichristlichen Entwicklungen das letzte Drohpotenzial. Sie sind real, sie bringen Leid, sie zielen gegen Christus und seine Heiligen, aber sie sind eingebettet in den größeren Bogen des Handelns Gottes. Und aus dem einen von ihnen kam ein einzelnes Horn hervor. Klein, aber es wurde übermäßig groß gegen Süden und gegen Osten und gegen die Zierde. Und es wuchs bis an das Heer des Himmels, und es warf von dem Heer und von den Sternen zur Erde herab und zertrat sie. Die Gestalt des kleinen Horns und die Verheißung seines Endes laden ein, die Mächte, die heute Wahrheit drücken, Anbetung verdrängen und den Menschen vergöttlichen, im Licht des kommenden Christus zu sehen, nicht verharmlosend, aber auch nicht erschrocken, sondern im Vertrauen darauf, dass derjenige, gegen den sie sich erheben, sie ohne Menschenhand zerbrechen wird. Gottes Treue in der Bedrängnis und seine ewige Perspektive. Inmitten der düsteren Szenen von Entweihung und Verfolgung fällt ein kurzer, aber gewichtiger Satz, und ich hörte einen Heiligen reden. Und er sagte zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt. Über dem Treiben des kleinen Horns steht eine Zahl, eine von Gott gesetzte Grenze. Die Zeit, in der das tägliche Opfer aufgehoben, das Heiligtum verunreinigt und die Wahrheit zu Boden geworfen wird, ist nicht grenzenlos. Sie ist gemessen, gezählt, begrenzt und sie zielt auf Reinigung. Dann wird das Heiligtum gerechtfertigt, Gott lässt die Entweihung nicht als letztes Wort stehen, sondern führt sie in eine Phase der Wiederherstellung über. Ein Heer wurde ihm wegen der Übertretung zum Krieg gegen das beständige Opfer übergeben. Er warf die Wahrheit zu Boden, handelte und hatte Erfolg. Er stellte die beständigen Opfer im Tempel ein und verunreinigte ihn durch Schweine und durch Unzucht. Außerdem warf er wegen der Übertretung des jüdischen Volkes die Wahrheit zu Boden. Das bedeutet, dass es weder Gerechtigkeit noch Recht gab. So ernst die Beschreibung der Gottlosigkeit Antiochus ist, er warf die Wahrheit zu Boden, handelte und hatte Erfolg, so tröstlich ist es, dass sein Erfolg nur vorläufig ist. Die Vision spricht nicht nur von Gericht über den Widersacher, sondern auch von Läuterung des Volkes Gottes. Ähnlich heißt es später, und von den Verständigen werden stürzen, damit unter ihnen geläutert und geprüft und gereinigt werde bis zur Zeit des Endes. Dennoch bis zur bestimmten Zeit. Die Bedrängnis ist nicht sinnloses Chaos, sondern wird in Gottes Hand zum Ort der Prüfung, Reinigung und Reifung. Leid bleibt Leid, Unrecht bleibt Unrecht, doch Gott verwandelt es zur Schule der Treue. Vor diesem Hintergrund gewinnt auch die Verheißung aus dem letzten Kapitel Daniels besonderes Gewicht, und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, wie die Sterne immer und ewig. Dieselben, die zuvor als Sterne vom Horn zur Erde geworfen und zertreten werden, werden am Ende als unvergängliche Helligkeit beschrieben. Was zeitweise erniedrigt und verdunkelt wurde, strahlt in Gottes endgültiger Perspektive mit bleibendem Glanz. Gottes Antwort auf antichristliche Gewalt erschöpft sich nicht im Zerschlagen des Bösen, sie besteht auch darin, die geprüften, gereinigten und treuen Zeugen in Herrlichkeit aufgehen zu lassen. Diese Sicht stärkt den Glauben mitten in Drangsal. Sie nimmt dem Leiden nicht die Schwere, aber sie nimmt ihm den Stachel der Sinnlosigkeit. Wer weiß, dass Gott die Tage zählt, die Grenzen setzt und das Heiligtum rechtfertigt, kann durch dunkle Zeiten hindurch hoffen, ohne zu verharmlosen. Die Vision von Daniel 8 lädt dazu ein, Bedrängnis nicht nur als Angriff zu sehen, sondern auch als Ort, an dem Gott seine Treuen formt, ihre Liebe läutert und ihren Blick auf die Ewigkeit schärft. Am Ende steht nicht die verwüstende Macht des Horns, sondern die stille, strahlende Herrlichkeit derer, die an der Wahrheit festgehalten haben. Und ein Dienst wurde verbrecherisch gegen das Regelmäßige eingerichtet. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und hatte Erfolg. Und ich hörte einen Heiligen reden. Und es sprach ein Heiliger zu jemandem. Und er sagte zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt. Die festgesetzte Dauer der Bedrängnis und die Verheißung eines gerechtfertigten Heiligtums laden dazu ein, persönliche und gemeinschaftliche Drangsal im Licht von Gottes begrenzender Hand und seiner kommenden Wiederherstellung zu sehen, nicht als Endstation, sondern als Wegstrecke auf eine Herrlichkeit hin, in der die, die heute treu bleiben, wie Sterne in Ewigkeit leuchten werden. Herr Jesus Christus, du Herr der Geschichte, du siehst die Mächte dieser Welt, ihren Hochmut und ihre Gewalt, und doch bleibt dein Ratschluss unerschütterlich. Danke, dass du dein Volk nicht vergisst, auch wenn es zwischen den Fronten der Weltreiche leidet und die Wahrheit mit Füßen getreten wird. Stärke den Glauben in unseren Herzen, dass keine antichristliche Macht, kein Druck und keine Verfolgung deiner Herrschaft und deiner Liebe ein Ende setzen können. Richte unseren Blick auf deinen kommenden Sieg und auf die ewige Herrlichkeit, die du für deine Heiligen bereitet hast. Lass uns in dunklen Zeiten an dir festhalten, innerlich bewahrt bleiben und durch deinen Geist jetzt schon ein Licht in dieser Welt sein. Dein Reich komme, deine Gerechtigkeit triumphiere, und dein Name werde in Israel, in der Gemeinde und unter den Nationen verherrlicht. Amen.